Stell dir vor, du setzt einen gesunden Menschen in einen Rollstuhl und der läuft nicht mehr für 6 Monate oder ein Jahr. Der kann nachher nicht mehr laufen. Wenn du jetzt durch künstliche Intelligenz alles einfach machst, ja, du musst dir keinen Brief mehr überlegen, du musst dir keine E-Mail mehr überlegen, du musst nicht mehr überlegen, wie du eine Präsentation aufbaust. Das ist ein Rollstuhl.
Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamero.
In der heutigen Episode sprechen wir darüber, was passiert, wenn Optimismus zur Pflicht wird, Noten inflationieren und eine ganze Gesellschaft ihr Potenzial nicht mehr ausschöpft. Unser Gast ist Professor Dr. Florian Becker, Wirtschaftspsychologe, Buchautor und Vordenker für psychologische Stärke in der Arbeitswelt. Lieber Florian, warum wird künstliche Intelligenz zum digitalen Rollstuhl für unser Gehirn und was können Führungskräfte dagegen tun? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Sinnig. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Simon, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Scharf und Sinnig. Heute begrüßen wir Professor Dr. Florian Becker, einen der führenden Wirtschaftspsychologen Deutschlands und einen Vordenker für psychologische Stärke in der Arbeitswelt. Florian Becker ist Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Wirtschaftspsychologie und berät seit über 20 Jahren Unternehmen, Führungskräfte und Organisationen. Sein Spezialgebiet, die Anwendung der positiven Psychologie in Führung, Motivation und Teamarbeit. Als Autor, Speaker und Coach verbindet er wissenschaftliche Tiefe mit praktischer Klarheit. Wir sprechen heute mit ihm darüber, wie positive Psychologie weit mehr sein kann als ein Feel-Good-Ansatz, nämlich ein strategischer Erfolgsfaktor für Führung, Kultur und unternehmerisches Wachstum. Lieber Florian, herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Schön, dass du da bist.
Freue mich.
War die Vorstellung, wir fragen jeden Gast, war die okay? Haben wir was ausgelassen, irgendwas fehlinterpretiert?
Ja, war natürlich sehr liebevoll, die Vorstellung. Und nicht Institut für Wirtschaftspsychologie, aber Wirtschaftspsychologische Gesellschaft und so. Aber im Prinzip freue ich mich natürlich. Ich würde mich tatsächlich auch als Vordenker beschreiben. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, ob ich jetzt der bekannteste oder was, sei mal dahingestellt. Ich bin schon oft in den Medien und habe auch ein paar Follower auf LinkedIn und einiges veröffentlicht, aber das, es war eine sehr nette Vorstellung, also lassen wir es so stehen. Lassen wir sie mal positiv stehen, das sind wir ja schon mal.
Sehr gut. Ja, vielen Dank. Florian, ich würde mal sagen, zu Beginn versuchen wir den Begriff mal zu deuten, ja, weil es ja nicht irgendwas mit vielleicht so einem Daueroptimismus oder alles für Gutdenken zu tun hat. Was ist vielleicht der Unterschied zwischen der positiven und der klassischen negativen Psychologie, kann man das so sagen?
Ja, die klassische ist jetzt auch nicht unbedingt negativ, aber der Hauptaspekt der Psychologie ist, dass sie ähnlich wie die Medizin eine sehr problemzentrierte Perspektive einnimmt. Das heißt, die meisten Psychologen arbeiten in der klinischen Psychologie, die sich ja letztlich um Menschen kümmert, deren Potenzialausschöpfung schwer gestört ist. Und die positive Psychologie möchte sich davon abgrenzen, auch Psychologie nicht nur als etwas zu reservieren, was sich so um die, sag ich mal, die Täler und Tiefen und den Niedergang und das Elend des menschlichen Daseins kümmert, sondern eben auch alles dazwischen und vor allem auch die Spitzen in den Blick nimmt. Da geht es letztlich um die Ausschöpfung vom menschlichen Potenzial und das können wir sehr breit betrachten, ob das jetzt positive soziale Beziehungen sind oder Erfolg in deinem, was auch immer du machst, Beruf, Sport, wo auch immer ist, oder eben auch tatsächlich sowas wie Gesundheit und finanzieller Erfolg. Und da ist eben der Kerngedanke, wegzugehen von einem Reparaturbetrieb, ja, der Probleme behebt, so ähnlich wie die Medizin eben auch diesen Weg eingeschlagen hat, zu etwas, was eben auch den ganzen, in Anführungszeichen, normalen Menschen etwas anbietet. Und da können wir ja später auch noch drauf eingehen. Normal in Deutschland ist eben nicht so toll, ist meine Meinung dazu, dass wir da eben nichts anbieten sollten. Ja. Und dieses Feld gibt es natürlich, aber das ist vorwiegend eben nicht wissenschaftlichen Akteuren, Stichwort Coaching etc. überlassen. Nee. Und da ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass wir auch für normale Menschen, wo es jetzt keine großen Probleme gibt, wo man sagt, da müsste man jetzt irgendwo was behandeln oder die Krankenkasse zahlen, diese Menschen können auch glücklicher sein, sie können bessere Gewohnheiten haben, sie haben ihre Herausforderungen mit Prokrastination, dass sie rechtzeitig anfangen, was zu tun. Sie würden sich freuen, ein bisschen mehr Fokus zu haben, ein bisschen weniger Ablenkung, ein bisschen mehr Disziplin etc. Also da ist eben aus meiner Sicht ein riesiges Potenzial, das Wissen der Psychologie noch einzusetzen.
würde ich gerne mal einhaken. Und zwar ist es ja tatsächlich, wie du schon gesagt hast, so, dass es da einen ganzen Haufen an Literatur gibt. Also ich sag mal Stichwort Live-Coaching, was du schon angebracht hast. Und Manifestationen, man manifestiert etwas und dann funktioniert es auf jeden Fall. Das sind hier so quasi Themenblöcke, die in der breiten Masse derzeit, sagen wir mal vorsichtig, sehr diskutiert sind oder angewendet sind und entweder es gibt Fans davon oder es gibt sie eben nicht. Nun hast du ja vor kurzem auch ein Buch rausgebracht, beziehungsweise machst du es ja öfter, das ist ja ein Teil des wissenschaftlichen Arbeitens, das machen. Erst, wo würdest du den Unterschied sehen zwischen dem, was du anbietest und dem, was da, sagen wir mal, bei Hugendubel im Regal
steht? Ach, ich freue mich natürlich, wenn meins auch beim Hugendubel im Regal steht. Das ist auch nett, dass ihr mein Buch ansprecht, weil es mir natürlich auch ein Anliegen, wenn jemand sich jetzt für das interessiert, was ich im Weiteren sage. Das heißt, dass ich auch positive Psychologie, Wege zu Erfolg, Resilienz und Glück. Was ist jetzt der Unterschied? Fangen wir mit dem an. Ihr habt gerade über Manifestationen geredet. Und das Spektrum reicht ja bis dahin, dass Menschen glauben, wenn ich mir jetzt einen Parkplatz vom Universum wünsche, dann kriege ich einen Parkplatz. Und insofern ist es aus meiner Sicht eben wichtig, dass wir da Wissenschaftlichkeit reinbringen und gucken, was gibt es tatsächlich für Studien, was ist empirisch belegt. Es ist, wie du schon sagst, manche Menschen glauben dran, andere nicht. Und die Wahrheit liegt meistens in der Mitte. Das heißt, es gibt wissenschaftlich gesehen etwas, was man selbsterfüllende Prophezeiungen nennt. Das gibt es sowohl in einem, sage ich mal, in einem ökonomischen, breiteren Bereich. Nehmen wir ein Beispiel, das alle kennen, so aktuell ist es auch nicht mehr. Aber in der Corona-Krise hatten auf einmal sehr viele Menschen den Gedanken, das Klopapier könnte ausgehen. Und dann hast du natürlich so eine self-fulfilling prophecy, dass Leute anfangen, Klopapier zu kaufen, wie blöd, und dann geht es tatsächlich aus. Ne? Das wäre so ein einfacher Punkt. Jetzt kann man das Ganze aber auch natürlich auf, und da sind wir dann bei der positiven Psychologie, auf die Individualebene runterziehen. Stell dir mal vor, jemand hat tief verinnerlicht für sich zum Beispiel den Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert. Ja? Und wie diese Person dann agieren wird, zum Beispiel im sozialen Miteinander. Ja, vielleicht ist sie auf eine Party eingeladen, vielleicht kommt sie ja schon gar nicht, ne, weil sie schon davon ausgeht, abgelehnt zu werden. Oder wenn sie hingeht, dann wird sie dort halt introvertierter und defensiver sein und jemand lacht vielleicht. Und dann denkt die Person, ja, die lacht mich aus, weil ich so blöd bin. Und sie wird eben dann auch tendenziell eine Erfahrung machen. Die anderen werden vielleicht denken, die ist ein bisschen komisch oder die hat keine Lust auf uns. Und vielleicht nicht immer merken, dass die Person da ist. Und dann wird die Person irgendwann nach Hause gehen, vielleicht auch früher, und für sich wieder bestätigt haben, mehr oder weniger, ja, siehst du, ich wurde eben abgelehnt und das liegt dran, ich bin nicht liebenswert. Und dann hast du so einen Kreislauf, ja, einfach einer selbsterfüllten negativen Prophezeiung. Umgekehrt könnte es ja sein, jemand hat verinnerlicht die Vorstellung, ich bin liebenswert, andere Menschen mögen mich. Die Person wird völlig anders auf dieser Party agieren, ja, wird aufgeschlossen sein, wird lachen. Jemand anders lacht, die wird vielleicht dann denken, ja, der lacht, weil ich so cool bin und nicht, weil ich so blöd bin. Die wird die Erfahrung machen, tendenziell sozial akzeptiert zu sein, gute Zeit gehabt zu haben, dass andere Menschen sie mögen, geht nach Hause und hat eben diese Vorstellung wieder bekräftigt. Und insofern geht es aus meiner Sicht eben darum, das Feld nicht der, ja, sag ich mal, der Spekulation oder Hurra-Schreiern zu überlassen oder auch Menschen, die eben was sagen, was ja dann teilweise stimmt, wissenschaftlich, aber teilweise auch nicht, weil da entstehen natürlich dann falsche Vorstellungen oder es könnten sogar auch gefährliche Fehlvorstellungen entstehen, sondern tatsächlich zu gucken, was gibt es da. Und da kann aus meiner Sicht die Gesellschaft extrem davon profitieren. Nehmen wir ein einfaches Beispiel, auch aus diesem Feld der selbsterfüllenden Prophezeiungen, den sogenannten Rosenthal-Effekt. Das sind Studien, die wurden schon vor Jahrzehnten gemacht, in dem Fall mit Kindern an Schulen, bei denen man systematisch den Lehrern falsche Informationen gegeben hat zu Kindern. Das Kind wäre also zum Beispiel ein verborgenes Talent, da würde in Zukunft mit Leistungssteigerung zu rechnen sein, obwohl es nicht gestimmt hat. Und man hat entsprechend geguckt, was passiert. Und das Interessante war, dass die Lehrer nicht nur die Kinder besser bewertet haben, weil da könntest du ja denken, okay, eine Note ist ja immer subjektiv. Wenn du glaubst, jemand kann was, dann gibt es eine bessere Note. Aber man hat beobachtet, die Lehrer haben die Kinder dann eben auch anders behandelt. Die haben denen mehr Aufmerksamkeit gegeben. Wenn die Ergebnisse mittelmäßig oder schlecht waren, haben sie die mehr gechallenged und gefordert. Und das Interessante war, dass die Kinder tatsächlich objektiv messbar besser wurden, wenn man den Lehrer dazu manipuliert hat, zu glauben, dass das Kind Potenzial hat und mehr kann, als es derzeit zeigt. Und da sind wir natürlich in einem Feld, auch mit Eltern hat man den Effekt gefunden, ja, wenn du glaubst, dein Kind ist handlungsfähig und kompetent, dann wirst du es einer gewissen Tendenz eher dazu machen. Man hat es, da sind wir ja bei eurem Bereich, bei Führungskräften und Mitarbeitern gefunden, also Führungskräfte, die an die Kompetenz, Handlungsfähigkeit, die daran glauben, dass man Mitarbeitern vertrauen kann, die machen Mitarbeiter tendenziell handlungsfähiger, kompetenter, eher zu Menschen, denen man auch vertrauen kann. Und da sind wir in einem sehr interessanten Feld, weil dann kannst du dir natürlich die Frage stellen, wie viele Eltern, wie viele Lehrer, man hat es auch bei Ärzten, Patienten, bei Trainern, Sportlern gefunden, wie viele Ärzte sind sich, deswegen machst du ja auch Doppelblindversuche in der Pharmaforschung, ja, weil selbst wenn der Arzt glaubt, etwas hilft, ja, oder der Arzt glaubt, der Patient kann es schaffen, selbst dann hast du eben diese Effekte. Und da sind wir bei einem riesigen Feld, wo eben, denke ich, eben klar wird, was wir für ein Potenzial hätten in der Gesellschaft, die Psychologie einzusetzen, wenn wir uns wissenschaftlich belegt natürlich diese Effekte mehr bewusst machen und sie eben auch systematisch anwenden, zum Beispiel bei Lehrern, zum Beispiel bei Eltern oder bei Führungskräften.
Führungskräfte ist ein super Stichwort. Was unterscheidet denn für dich jetzt tatsächlich eine gute Führungskraft von einem echten Leader, wenn man das so nennen darf? Also gibt es da Unterschiede? Sind das zwei Begriffe?
Ja,
oder?
Das sind natürlich sehr abstrakte Begriffe, in die man viel reinprojizieren kann. Ich würde es jetzt eher mal ein bisschen bodenständig mit dem Bezug zur positiven Psychologie aufgreifen, das Thema. Das heißt, ich habe jetzt schon seit Jahrzehnten mit Führungskräften zu tun, auch bei mir an der Hochschule das MBA-Programm mehrere Jahre geleitet und mir ist Folgendes aufgefallen. Also ich trainiere und unterrichte diese Leute im Bereich Führung, im Bereich Mitarbeitermotivation, im Bereich Teamarbeit. Und wenn man dann zum Beispiel darüber redet, wie man andere Menschen motiviert, das interessiert die Führungskräfte, ja. Aber ich habe Folgendes gemerkt und ich glaube, das ist sogar ein gutes Zeichen, dass sobald wir darüber reden, wie du dich selbst mehr motivierst, die Augen der Führungskraft tendenziell noch deutlich mehr leuchten, als wenn du darüber redest, wie du andere motivierst. Und ich interpretiere das sogar als ein gutes Zeichen, weil aus meiner Sicht ist es so, wenn es gibt ja da auch viele Daten, Spiegelneuronen etc. Emotionen sind ansteckend und Zustände sind ansteckend. Das heißt, wenn du als Führungskraft antriebslos, deprimiert, low energy bist, dann strahlst du das aus, dann machst du auch die Menschen in deinem Umfeld so. Und zwar auch, sage ich mal, in dem Fall wissenschaftlich auch belegbar. Wenn du als Führungskraft mehr high energy bist, optimistisch, gute Emotionen, positive hast, ja, vielleicht eher im Erregungsspektrum ein bisschen überdurchschnittlich bist, dann wirst du das eben auch ausstrahlen und kannst andere Menschen besser motivieren und führen. Insofern glaube ich, dass eines der zentralsten Führungsinstrumente überhaupt, über das Menschen verfügen, ist erstmal ihr eigener Zustand. Und deswegen bist du als Führungskraft erstmal gefordert, aus meiner Sicht, bevor du großartig bei anderen ansetzt, bei dir selbst anzusetzen. Was hast du für einen Zustand? Hast du gute Gewohnheiten? Bist du optimistisch? Bist du eher high energy? Hast du etwas, was wir in der Psychologie Selbstwirksamkeit nennen? Also glaubst du überhaupt an dich, an deine Fähigkeit, etwas zu bewegen? Suchst du Erfolg und Misserfolg eher in dir selbst die Ursachen oder schaust du nach außen? Das sind alles Sachen, die im Bereich der positiven Psychologie sehr stark Bedeutung haben und die aus meiner Sicht eine Grundvoraussetzung sind, um überhaupt andere Menschen zielgerichtet zu beeinflussen. Und wenn das passt, meine Meinung, dann ist es erst Zeit, sich wirklich mehr darum zu kümmern, wie du andere Menschen effektiv machst oder führst. Und vielleicht ist es deswegen, zumindest meine Vorstellung, kann ja jeder rein interpretieren, was er will, so eine Führungskraft oder ein Leader. Ich glaube, es gehört dazu, dass man eben selbst erstmal bei sich gute Voraussetzungen geschaffen hat. Und ich benutze mal den Namen effektive Person. Das heißt, wenn du selbst eine effektive Person bist, im weitesten Sinne, dann gelingt es dir auch erst, andere effektiv zu machen. Und vielleicht ist das ein ganz wichtiger Unterschied. Und da gibt es eben auch Menschen, die glauben, ja, entweder ich bin halt optimistisch oder nicht, oder entweder ich habe halt Selbstvertrauen oder nicht. Und das ist eben, denke ich auch, das sind relativ begrenzende Glaubenssätze. Das wird ja dann auch im Sinn einer selbsterfüllenden Prophezeiung so sein, wenn du glaubst, ich kann mich nicht ändern. Ne? Das ist eben auch etwas, was die Forschung mittlerweile ganz gut zeigt, dass du schon einen Teil von all diesen Sachen, ich sag bewusst einen Teil, in deiner eigenen Hand hast. Ja? Also bei den meisten Sachen nehmen wir mal Optimismus, ist ein spannendes Thema, ist auch das Kapitel 2 in meinem Buch. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Tool für Motivation, weil es ist ja auch wahrscheinlich jedem gleich einleuchtend, wenn du gar nicht dran glaubst, dass Dinge gut laufen können, dass du Erfolg hast, wenn du schon durch die Welt gehst und sagst, ah, es wird eh nichts, die anderen werden meine Idee ablehnen, dann hast du natürlich weniger Antrieb. Und es gibt natürlich viele andere Vorteile von Optimismus. Es sagt quasi deine Lebenserwartung vorher, deine Gesundheit wird davon prognostisch beeinflusst. Du bist wesentlich beliebter sozial als Optimist. Also es macht Sinn, dort anzusetzen. So, jetzt weiß man ungefähr, die Hälfte der Varianz bei Optimismus ist angeboren. Hört sich erstmal natürlich schon ziemlich viel an, aber es gehört halt auch zur Realität. Dann weiß man, es gibt natürlich einen Umweltanteil, aber schlechte Nachrichten. Bei jemandem in unserem Alter ist natürlich viel des Umwelteinflusses in der Vergangenheit. Also was hatten wir für Erlebnisse mit unseren Eltern? In welchem Land sind wir aufgewachsen? Was ist uns passiert im Leben? Wie waren die Lehrer zu uns? Ja, hatten wir einen bösen Chef? Wieder beim HR-Thema. Okay, und insofern, ja, es bleibt aber immer noch ein Teil übrig. Und ich glaube, das ist auch was Wichtiges in der Wissenschaft zu wissen. Wenn jetzt die Daten, die zeigen dann zum Beispiel, ja gut, 50% der Varianz bei Optimismus sind angeboren. Das heißt aber nicht, das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, das heißt nicht, dass es so bleiben muss. Das heißt ja erstmal nur, dass es keinen großen Varianzanteil vielleicht gibt von dem, was Menschen aktiv tun. Wenn du aber jetzt in einer Gesellschaft bist, bei der eben, sage ich mal, an sich niemand oder die wenigsten Menschen systematisch wissenschaftsgestützt versuchen, an ihrem Optimismus zu arbeiten. Ja, wenn du also in einer Gesellschaft bist, in der das eigentlich nicht passiert, dann ist es auch kein Wunder, wenn du dort keinen Varianzanteil hast. Ja, das heißt, wenn du nichts machst, dann entscheidet am Ende die Genetik. Wenn du anfängst zu machen, wenn wir also in einer Gesellschaft dann irgendwann sind, in der zumindest viele versuchen, an ihrem Optimismus zu arbeiten und einige natürlich nicht und einige nur mittelmäßig, dann ist meine Überzeugung, dann hätten wir einen viel größeren Varianzanteil dessen, was wir selber tun, und dann würde eben Genetik und sowas weniger durchschlagen. Jetzt schlägt die Genetik sehr stark bei vielen Sachen durch.
Aber das heißt, wenn jemand tatsächlich nicht als Optimist auf die Welt gekommen ist, vielleicht tatsächlich starke Selbstzweifel hat, aber auch authentisch bleiben möchte. Ne? Also er möchte nicht sagen, ich will jetzt den Optimisten spielen, damit ich es irgendwann bin, sondern ich habe meine berechtigten Zweifel. Aber ich habe die Möglichkeit, aus dieser Person, aus diesem Charakter noch einen Optimisten zu machen oder einer zu werden.
Das ist so, und das hat auch nichts damit zu tun, dass man nicht authentisch ist. Nicht authentisch wäre, wenn du heuchelst, dass du Optimist bist, aber du bist es nicht. Sondern wovon ich rede ist, dass es einfache Möglichkeiten gibt, tatsächlich anzusetzen, die auch wirksam sind, um auch wirklich innerlich das Denken zu ändern. Und die meisten Menschen sind tendenziell eher mal pessimistisch ausgerichtet. In der Psychologie nennt man das Negativity Bias. Und es scheint eben so zu sein, dass Menschen sich durchgesetzt haben in der Evolution, die auf negative Sachen sehr stark reagieren. Das heißt, die meisten von uns reagieren viel stärker auf Negatives als auf Positives. Wenn du jetzt eine x-beliebige Nachrichtenseite öffnest, die sind ja im Wettbewerb miteinander, egal welche, dann ist 70-80% negativ der Nachrichten. Warum ist es so? Weil das Menschen interessiert, weil sie darauf reagieren. Wenn ich einen Social-Media-Post mache über ein Thema und ich frame das gleiche Thema positiv oder negativ, es ist nicht einmal nur 10-fach mehr Response, sondern du kriegst ein Vielfaches der Reaktionen, wenn du das gleiche Thema negativ framest. In der Psychologie gehen wir davon aus, in der Evolution war es so, nehmen wir mal ein Beispiel, du übersiehst einmal den Traummann als Frau oder die Traumfrau als Mann oder einmal das Tier, das du essen könntest oder irgendeine Frucht, die du essen könntest, dann war das offenbar nicht so schlimm in der Evolution. Ja, du übersiehst einmal die Traumfrau und dann kommt vielleicht die nächste. Ja, oder einmal das Tier, das du essen könntest, dann kommt das nächste. Das heißt, entgangene Chancen scheinen nicht so schlimm zu sein. Jetzt stell dir aber mal vor, du übersiehst einmal das giftige Tier, ja, oder einmal den, in Anführungszeichen, bösen Mann dahinter. Dann war das vielleicht das Ende deiner Evolution, oder dann wurdest du halt aus der Vorfahrenkette rausgelöscht. Und insofern scheint es sich für Menschen gelohnt zu haben, auf Negatives stark zu reagieren. Das ist aber in unserer heutigen Welt auch mit großen Nachteilen verbunden. Das heißt, unsere heutige Welt ist ja erstmal sicher und safe. Wenn du früher dein Bein gebrochen hast, war es vielleicht eine Art Todesurteil. Jetzt kannst du dir alles Mögliche brechen, hast Hochleistungsmedizin, du hast innere Sicherheit, du kannst dein Vermögen verlieren, hast ein Sozialsystem. Also das heißt, an sich ist unsere Welt viel harmloser geworden. Und es macht jetzt großen Sinn, die Vorteile des Optimismus mehr auszuschöpfen. Was kannst du jetzt Sinnvolles tun? Es gibt sehr einfache Möglichkeiten, die da auch wissenschaftlich durch Experimente entsprechend belegt sind. Du kannst, sehr einfache Maßnahme, Menschen mit positiven Erwartungen in deinem Umfeld eher anreichern, ja, und andere ein bisschen seltener treffen. Das wäre eine Möglichkeit. Du könntest seltener Nachrichten schauen, weil Nachrichten sind eine Negativauswahl von Informationen. Ist ja klar. Wenn du 5-mal am Tag ein Nachrichtenportal besuchst und siehst, was alles schlecht läuft, das musst du ja nicht machen, außer du hast irgendwie ein paar hunderttausend Euro an der Börse, dann musst du es machen, ja. Aber sonst, musst du es eigentlich nicht machen, da reicht vielleicht einmal die Woche, auch wenn es sich hart anhört. Und dann gibt's natürlich auch, manche nennen es Dankbarkeitsübungen. Ja, du kannst also dir regelmäßig, vielleicht am Abend, visualisieren, vorstellen, was war heute positiv, wofür bin ich dankbar, was waren heute Erfolge. Ja, die Männer haben dann lieber ein Erfolgstagebuch, die Frauen vielleicht tendenziell lieber ein Dankbarkeitstagebuch. Aber am Ende geht es darum, du visualisierst bewusst und du trainierst dein Gehirn bewusst, auf Positives zu achten, um diesen Negativity Bias zu reduzieren. Und weg davon zu kommen, klar, das ist menschlich, du schaust eine weiße Wand an und du siehst den einen schwarzen Fleck oder du schaust auf dein Auto und dann siehst du die eine angefahrene Felge, ja, oder auf deinen Rasen und siehst den braunen Fleck und nicht die 99,9% schönen Rasen. Und das ist aber, denke ich, ein ganz wesentlicher Punkt, wegen den ganzen Vorteilen, die Optimismus bietet im Bereich soziale Beliebtheit, Gesundheit, Motivation. Sogar im Bereich Studienerfolg hat man festgestellt, Optimisten ziehen eher harte Studiengänge durch. Und du kannst eben, das geht nicht um Heucheln oder Fake, ja, sondern du kannst ganz authentisch, systematisch verändern, dass du optimistischer wirst.
Jetzt hast du schon die Nachrichten angesprochen. Jetzt, wenn man jetzt die Nachrichten anschaut, wir tun es ab jetzt nur noch einmal die Woche, aber das reicht ja schon. und dann sind viele Krisen, Kriege, Massenentlassungen und so weiter. Sind die Zeiten für Psychologen besonders herausfordernd, besonders lukrativ vielleicht sogar momentan? Ja. Also ich wollte eigentlich eher auf das Herausfordernde
Auf jeden Fall ist es, sagen wir so, aus meiner Sicht ist es so, und das ist auch der Hauptgrund, der mich antreibt, dass Menschen bei uns in der Gesellschaft viel zu wenig von ihrem Potenzial ausschöpfen. Das heißt, ich bin der Überzeugung, dass das, was bei uns in der Gesellschaft normal ist, ja, dass wir damit nicht zufrieden sein können. Das sollte nicht unser Standard sein. Und da kann man relativ breit ausholen. Man kann schon anfangen im Bereich Bildungsbereich. Das ist natürlich so mein Feld, in dem ich bin. Ich bin jetzt an der Hochschule, aber es geht ja früher los. Das heißt, wenn Studien wie die IGLU-Studie zeigen, dass 25% der Kinder nach Klasse 4 nicht mehr lesen und schreiben können. Und ich konnte das erstmal gar nicht glauben. Ich habe damals meine Tochter gefragt, als die Studie rauskam. Sie war da Ende der 4. Klasse, hat gemeint, kann das wirklich sein? Und die hat dann ganz
klar, 25%?
25%.
In Deutschland.
Und da habe ich meine Tochter gefragt, und wir wohnen jetzt nicht im schlechtesten Stadtteil oder in der schlechtesten Stadt, in Anführungszeichen, ne, sondern ich habe sie gefragt, ob das sein kann. Und sie meinte ganz locker beim Essen, ja, das ist so. Aber das macht nichts. Die meisten kommen trotzdem aus Gymnasium. Ne? Das hat die so mit ihrer Mädchenglockenstimme so ganz easy. Ohne, als wäre das so, ja, heute scheint halt mal die Sonne. So, selbstverständlich. Ja, das ist so, aber es macht nichts. Die meisten kommen trotzdem aus Gymnasium. So. Und im Gymnasium geht es ja weiter. Da gibt es ja auch seriöse Messungen, zum Beispiel die PISA-Studie. Und die zeigen, jedes Mal geht es weiter bergab. Jedes Mal. Gleichzeitig, bizarrerweise, werden ja die Noten immer besser. Das heißt, immer mehr machen Abitur und immer mehr haben Einser-Abitur. Ja, das heißt, deutschlandweit haben jetzt schon 30%, über 30% eine Eins vom Komma im Abitur. In manchen Bundesländern geht es an die 50%. Und wir haben natürlich dann an den Hochschulen das Vergnügen, in Anführungszeichen, dass Leute kommen, die auf dem Papier, es nennt sich ja Hochschulreife, ja, die auf dem Papier hochschulreif sind. Aber die natürlich völlig was anderes sind, realistisch, ja, wenn du das objektiv messen würdest, die sind nicht studierfähig. Und das führt dazu, dass wir an den Hochschulen jetzt auch bizarre Verrenkungen machen. Also das heißt, es gibt dann Vorbereitungskurse in Mathe vor allem und in Physik, ja, damit diese Jugendlichen erstmal überhaupt dem ersten Semester folgen können. Und es geht natürlich noch tiefer. wir haben eine Umfrage gemacht und das war jetzt natürlich bei uns an der Hochschule, aber das gilt, denke ich, für alle Hochschulen. Ich habe auch in anderen Bundesländern unterrichtet und Bayern ist jetzt nicht das Bundesland, in dem, sage ich mal, die Abiturienten am wenigsten drauf haben, sondern in anderen Bundesländern habe ich eher noch Härteres erlebt. Und wir haben eine anonyme Umfrage gemacht mit unseren Studenten, haben auch ziemlich viele mitgemacht, also ungefähr ein Drittel ist schon relativ belastbar. Und die Frage war, was sind die größten Herausforderungen im Studium, woran scheitert ihr? Und viele im Team dachten, ja, das werden vielleicht fachliche Inhalte sein, die schwere Matheprüfung oder Finanzierung des Ganzen, solche Sachen. Aber Nummer eins war die Herausforderung, mich selbst zu motivieren. Und doch ein spannender Punkt, wenn Menschen durchs Schulsystem kommen, aber nie gelernt haben, sich zu motivieren. Nummer zwei war im Bereich Selbstorganisation. Aha, du kommst durchs Schulsystem, du hast nie gelernt, dich selbst zu organisieren. Du hast nie gelernt, dich zu motivieren. Und die dritte Herausforderung, genannt war Umgang mit Belastung und Druck. Also nennen wir es aus der positiven Blickrichtung, wäre das eben das Thema Resilienz, was eben auch ein extrem spannendes Forschungsfeld ist. Also das war ja jetzt nur der Bereich Bildung. Wenn du in andere Bereiche der Gesellschaft schaust, dann realisieren Menschen, dass das ist ja normal mittlerweile, dass 25% der Kinder nach Klasse 4 nicht lesen und schreiben können. Es ist normal, dass es bei PISA abwärts geht. Es ist normal, dass wir immer bessere Noten für immer schlechtere Leistungen geben. Aber wenn du im Bereich Gesundheit schaust, im Bereich soziale Beziehungen, ja, da ist es ja völlig ähnlich. Mittlerweile über die Hälfte der Erwachsenen, ich schaue jetzt gar nicht so in die Kamera, hat Übergewicht, über die Hälfte, sowohl Männer als auch Frauen. Das ist mittlerweile normal. 70% der Deutschen sagen, sie haben Angst vor der Zukunft. Es ist also normal, Angst zu haben. Wenn wir jetzt in den HR-Bereich schauen, gibt es ja auch sehr spannende Sachen. Ja, 4 von 10 Mitarbeitern, sagt man, würde jederzeit aufhören zu arbeiten, wenn ich es mir leisten könnte. Und ist nicht so lange her, ein paar Jahre habe ich mit einer Münchner Personalberatung so ein paar Daten ausgewertet. Die haben deutschlandweit gefragt, repräsentativ Männchen, Weibchen, Bundesländer, verschiedenste Branchen, Angestellte. Bist du bei deiner Arbeit eher so ein bisschen überfordert, ein bisschen zu sehr überfordert? Bist du alles in allem bei deinem Job gut ausgelastet, so was der von dir fordert und was du kannst? Oder bist du tendenziell unterfordert, bis hin schon, dass du dich langweilst, ja, Richtung Bore-out? Und die größte Gruppe waren diejenigen, die gesagt haben, ich fühle mich eher unterfordert. Das ist ja auch ein spannender Punkt. Ja? Das heißt, auch im Bereich Beruf, Karriere, da aus meiner Sicht sind die Daten nicht so, dass wir sagen, hurra, die Menschen, die schöpfen ihr Potenzial aus. Ne? Wenn die größte Gruppe sich unterfordert fühlt, denke ich, dann haben wir ein Problem. Und das sind ja die gleichen Unternehmen, die oft jeden Cent irgendwo in der Produktion noch raussparen, ja, die einfach hinnehmen, dass große Teile ihrer Mitarbeiter nicht wirklich motiviert sind oder nicht ausgelastet sind. Das würdest du bei einer Maschine nie tolerieren als Unternehmer. Und insofern, egal wo du hinschaust aus meiner Sicht, auch im Bereich Vermögen, da heißt es immer, Deutschland ist ein reiches Land und ja, und wir brauchen das und wir können jenes und Sondervermögen. Aber wenn du dann guckst, mal im europaweiten Vergleich, Medianhaushaltsvermögen, da ist Deutschland ziemlich weit abgeschlagen. Ja, unsere Peer Groups in Länder wie Griechenland und Estland, selbst Länder wie Slowenien haben mittlerweile ein Medianvermögen, was ungefähr 50% höher liegt. Also insofern, das finde ich ganz spannend, als Psychologe draufzuschauen, was ist normal. Und normal ist ziemlich übel. Normal bedeutet, du hast Übergewicht, du hast ein Risiko von ungefähr 30%, dass du zum jetzigen Zeitpunkt von dir selbst sagst, ja, ich bin psychisch krank, du hast ein großes Risiko, einsam zu sein, du bist in der Regel finanziell abhängig, lebst als Mieter, die Mehrzahl der Deutschen lebt als Mieter, hat sehr wenig Rücklagen, du hast gesundheitlich keinen so tollen Zustand aus meiner Sicht, dein Potenzial ist nicht ausgeschöpft und du verbringst am Tag über 5 Stunden nur mit Fernsehen, Videostreaming und Computergames. Das ist dein Zustand als normaler Deutscher.
Wow. Ja. Wie kriege ich Menschen, die nicht motiviert sind, motiviert?
Wie kriege ich? Das ist natürlich wieder diese Führungskräfteperspektive. Und Motivation ist ein sehr komplexes Phänomen. Also insofern, ich habe vorher schon einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, der aus meiner Sicht das Zentrale ist, ist erstmal dein eigener Zustand. Du strahlst ihn aus. So. Dann ist ein Führungsinstrument, das finde ich auch ganz spannend. Jeder Praktiker, jeder, der Kinder hat, weiß, wie wichtig Vorbildverhalten ist. Interessanterweise gibt es kaum, also es gibt Forschung, aber nicht mal so viele zum Thema Vorbildverhalten. Schon gar nicht als Vorbildverhalten, als Führungsinstrument. Das finde ich ganz interessant. Das heißt, ich beobachte auch, dass Wissenschaft und Praxis oft, also das, was in der Praxis wichtig wäre, wird in der Wissenschaft oft gar nicht so erforscht. Und vielleicht erforschen dann wir in der Wissenschaft gerne Sachen, die in der Praxis gar nicht so wichtig sind. Ja. Aber ich denke, das wären zum Beispiel 2 ganz wichtige Punkte. Jetzt muss man wissen, Motivation gibt es, grob gesagt, 2 wesentliche Aspekte. Das eine sind innere Zustände, da gehört sowas wie Optimismus dazu. Da gehört etwas dazu, was wir in der Psychologie Selbstwirksamkeit nennen. Also der Glaube, dass du Herausforderungen bewältigen kannst. Es gehört etwas dazu, was wir in der Psychologie Growth Mindset nennen. Also, ich will das kurz erläutern. Das hat man auch in der jüngsten PISA-Studie untersucht. Ein Growth Mindset oder ein Fixed Mindset. Das kann man grob voneinander abgrenzen. Manche Menschen glauben, dass ihr Erfolg oder Misserfolg an Dingen liegt, die sie nicht ändern können. Nehmen wir ein Beispiel. Jemand hat eine schlechte Note und würde es zurückführen auf, ich bin halt dumm. Das kannst du nicht ändern. Oder er würde es zurückführen auf, meine Eltern sind halt ungebildet. Ja. Oder die Gesellschaft diskriminiert mich halt. Das kannst du alles nicht ändern. Das ist ein Fixed Mindset. Die Person wird tendenziell sich eben auch bei der nächsten Prüfung nicht besonders anstrengen vielleicht oder nicht anders anstrengen, weil sie glaubt ja, es liegt nicht an mir, mein Erfolg oder Misserfolg. Jemand mit einem Growth Mindset führt Erfolg und Misserfolg verstärkt auf sich selbst zurück. Der würde zum Beispiel sagen, ich habe eine schlechte Note, weil ich bin zu spät ins Bett, ich habe viel gegamed, ich habe nicht strukturiert gelernt, whatsoever, ja, oder ich habe mich mit dem Lehrer angelegt und der mag mich jetzt nicht mehr, aber ich kann die Beziehung reparieren. Das ist Growth Mindset. Und da hast du auch in der letzten PISA-Studie schon gesehen, unter anderem, dass eben die Kinder mit diesem Growth Mindset deutlich bessere Ergebnisse erreichen. Das gilt auch für Erwachsene. So, wenn wir das jetzt auf den Führungskontext anwenden, heißt es, als Führungskraft für Motivation ist es wahnsinnig wichtig, dass wenn Mitarbeiter bestimmte Ergebnisse liefern, meistens sind Ergebnisse ja irgendwo in der Mitte, die sind nicht so toll, wie sie sein könnten, aber auch nicht so schlimm, wie es hätte laufen können. So, es ist wahnsinnig wichtig als Führungskraft bei Erfolg oder Misserfolg, meistens ist es ja in der Mitte, das heißt, wenn du auf Ergebnisse schaust, ist sowohl Teamarbeit, als auch was dein ganzer Bereich erreicht, das ganze Unternehmen, als auch was einzelne Menschen in Anführungszeichen liefern, dass du als Führungskraft darauf fokussierst, was die eigene Person, was das eigene Team, was das eigene Unternehmen dazu beigetragen hat. Du machst also genau das Gegenteil. Bei den Politikern ist es ja immer so, dass sind andere schuld, ja, ne, dass die Wirtschaft einbricht und so weiter. Die Währung inflationiert, das hat er nie mit den eigenen Entscheidungen, der eigenen Politik. Du machst genau das Gegenteil von dem, was die Politiker machen. Du fokussierst darauf. Das ist nicht der Wettbewerber, es ist nicht die Politik, es ist nicht der böse Trump, was auch immer, sondern deine Ergebnisse im Unternehmen, deine Ergebnisse als Führungskraft, deine Ergebnisse als Team, unsere Ergebnisse als Team, unsere Ergebnisse als Unternehmen, die liegen an Dingen, die wir selbst beeinflussen können, auf die fokussierst du. Und es gibt eben den massiven Motivationsvorteil, dass Menschen daran glauben auch, dass sie was ändern können, weil ja nicht andere oder Dinge schuld sind, die man nicht verändern kann. So, jetzt ist das Ganze, natürlich werden da manche sagen, ja, aber das ist ja eine Art Verzerrte und so weiter, es ist vielleicht eine Lüge. Aus meiner Sicht, es gibt, dann sind wir im Philosophischen, da gibt es ja auch eine Philosophie des Utilitarismus, also dass du das machst, wo der Nutzen größer ist als der Schaden. Meine Meinung ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Es mag sein, dass es so manches gibt, was man vielleicht als eine Art Lüge bezeichnet. Ja? Du glaubst also stärker, dass du deinen Erfolg beeinflussen kannst selbst, als es vielleicht der Realität ist, aber es ist eine gesunde Lüge. Das ist also eine Lüge, die dich oder auch deine Kinder oder deine Mitarbeiter stärker motiviert und erfolgreicher machen wird, nach allem, was man weiß, als Menschen, die eben das nicht glauben. Ja, und da sind wir auch, wenn wir auf Deutschland gucken, im kulturellen Bereich. Das heißt, in Deutschland gibt es die Tendenz, Erfolg und Misserfolg sehr stark auf Dinge zu schieben, die der Einzelne nicht in seinem Griff hat. Bei uns redet man von Bildungschancen, als wäre es ein Würfelspiel. Ja, du kannst ja gar nichts, ja, du hast ja keine Chance gehabt, deswegen hast du eine 5. Das ist ja, was bei Kindern dann vielleicht ankommt als Message. Und in anderen Ländern, nehmen wir mal die USA, hast du viel stärker ein kulturelles Mindset, das den Beitrag des Einzelnen zu Erfolg oder Misserfolg betont. Viele Deutsche lehnen das ab und sagen dann, ja, das hört sich ja so an, als wäre jeder selber schuld. Und in den USA wird man halt eher sagen, naja, wenn jemand wenig Vermögen hat, hat er sich halt nicht angestrengt. Wenn jemand irgendwo Vermögen aufgebaut hat, wenn er gesund ist, was immer, dann hat er halt was dafür getan. Und insofern, das ist auch was Kulturelles, was aus meiner Sicht in Deutschland viel Motivation und Potenzial verhindert, ist der zu starke Blick auf nur die Bedingungen, ja? Als wäre der Erfolg im Leben so ein reines Würfelspiel und du hattest halt die falschen Eltern, sorry, ne? Oder die richtigen, jetzt bist du privilegiert. Kein gesundes Mindset.
Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
Also meine Frage, die da noch aufkommt, ist tatsächlich, es ist ja in vielen Bereichen jetzt Usus, dass man sagt, man gibt nur positives Feedback, weil sonst wird das, wie soll ich es ausdrücken, sonst wird das irgendwie jede Motivation zerstören. Typischer Fall im Prinzip, es gibt eine große Runde, man setzt, man darf nur positives sagen. Ist das sinnvoll?
Ich erhalte da jetzt nichts davon. Das ist auch ein bisschen eine Typfrage. Es gibt auch Menschen, die auf, sag ich mal, wenn du sie challenged, wenn du sagst, du kannst mehr, ja, ich erwarte mehr von dir, die da positiv reagieren. Das heißt, wenn du nur positives Feedback gibst, das ist leider etwas, was in unserer Gesellschaft sich verbreitet hat. Ich gehe nochmal zurück auf, was ich vorher gesagt habe. Also die Noten werden immer besser. Das heißt, für immer schlechtere Leistung kriegen Kinder immer bessere Noten. Die sind es auch schon so gewohnt. Du hast mittlerweile in unserer Gesellschaft sehr viele so Scheinerfolge. Es soll danken. Bei den Bundesjugendspielen, teilweise in den Grundschulen, wurde der Wettbewerb abgeschafft, weil sich dann die schlecht fühlen, die keine Ehrenurkunde haben und so weiter. Also das heißt, es wird jede Art der klaren Messung mittlerweile abgelehnt, weil derjenige, der bei der Messung von Performance nicht so gut aussieht, sich schlecht fühlen könnte. Ja, also bei den Bundesjugendspielen war es tatsächlich so, dass Eltern auch Druck gemacht hatten, eine Art Lobbyismus. Die hatten Sorge, ihr Kind könnte traumatisiert werden, wenn es schlechte Ergebnisse im Sport hat. Und das Gleiche ist ja mittlerweile in anderen Bereichen. Also es gibt eine starke Lobby, die möchte Noten verbieten, weil diejenigen sich schlecht fühlen und demotiviert werden, die schlechte Noten kriegen etc. Und natürlich ist da ein bisschen was dran. Das heißt, wer schlechte Noten kriegt, gibt es manche, die demotiviert ist. Es gibt aber andere, die motiviert ist übrigens. Die sind halt nicht die Mehrzahl. Und was man meistens vergisst, diejenigen, die gute Noten haben, werden dadurch auch motiviert. Ne? Das heißt, man nimmt dann gerne in Kauf, dass derjenige, der motiviert war, weil er eine Ehrenurkunde hat, das ist egal. Ja, aber der andere, der sich schlecht fühlt, das darf es nicht mehr geben. Deswegen verbieten wir das alles. Das ist auch ein bisschen dieser Negativity-Bias. Also man fokussiert sich aufs Negative. Den findest du überall in der Gesellschaft. Da wird Geld ausgegeben, da wird eingegriffen. Wir geben nicht einmal einen Euro für hochbegabte Kinder aus im Vergleich zu 1000 Euro für Kinder, die irgendwelche Herausforderungen in der Schule haben, ja, weil sie, warum auch immer, die Leistung nicht bringen, irgendwas nicht stimmt. Und das ist Negativity Bias in rein Form. Und ich bin ein Fan von tatsächlich ehrlichem und klarem Feedback, weil Kinder merken das natürlich, dass alles nur noch fake ist. Und deine Mitarbeiter merken das, ja, dass es nur fake ist. Die merken auch, wenn du Sandwich-Methode machst und mit was Positivem immer anfängst und dann kommt irgendwas Negatives, ja, und dann am Ende wieder positiv, merken die doch. Also insofern, ich glaube, Menschen haben sogar ein Recht auf ehrliches Feedback. Sie brauchen es, um zu lernen, um zu wachsen. Wenn du nur lobst, verspielst du auch die Möglichkeiten zu lernen, zu wachsen. Und du kommst dann in den Zustand, in dem Erfolge nichts mehr wert sind. Weil was ist dein Abi noch wert, wenn irgendwann 50% in deinem Bundesland eine 1 vom Komma haben? Du entwertest ja die Leistung der Guten. Du entwertest alles. Und du würdest als Führungskraft, du musst dann gar nichts mehr sagen, ja, weil es, du entwertest dann deine Aussagen, wenn alles nur noch toll ist und jeder gelobt wird. Und insofern, das halte ich für einen äußerst schlechten Gedanken. Ich verstehe auch, dass manche Führungskräfte diesen Weg gehen, übrigens, weil ich höre von Unternehmern, die sagen mir dann, zum Beispiel hat mir letzten Unternehmer gesagt, der war vor der Situation, dass er sagt, wir haben mittlerweile das Phänomen, dass unsere Auszubildenden bei Rückmeldung anfangen zu weinen. Ja, und also Führungskräfte wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Der meinte bei ganz normalem Feedback, also nicht irgendwie Schreiton oder erniedrigend, sondern völlig normal, sachliches Feedback zur Leistung. Auch nicht unbedingt nur schlecht natürlich, ja, dass dann Auszubildende anfangen zu weinen, weil sie es offenbar nicht mehr gewohnt sind. Und das halte ich insgesamt für eine sehr bedenkliche Entwicklung, wenn Menschen mit so Scheinerfolgen hochgejubelt werden, vielleicht auch schon von ihren Eltern jeden Tag auf so eine Art Podest gestellt werden. Ja, dann gibt's da noch Gewinner bei den Bundesjugendspielen, dann gibt's entweder gar keine Noten mehr oder nur noch Einser. Und dann kommst du in die Hochschule und bei uns ist es, das sage ich ganz offen, mittlerweile auch so, da wird dann überlegt, ob man die Drittversuche in den Prüfungen abschafft, weil dann könnte ja für jemanden das Studium zu Ende sein und ähnliches. Also da gibt es auch mittlerweile sehr viel. Früher wurden wir danach bezahlt, wie viele Studenten anfangen bei uns. Mittlerweile werden wir danach bezahlt, wie viele abschließen. Wenn jemand abschließt, aber länger braucht, weil er halt durchgefallen ist, weil er nicht gelernt hat, dann kriegen wir am Ende kein Geld mehr. Also das sind mittlerweile die Anreizsysteme, ne? okay, das heißt ja für den Unternehmer, da kommen Leute raus, die wurden mehr oder weniger teilweise eben auch durchgewunken. Die haben ihr Leben lang vielleicht sehr viel positives Feedback, Note 1, Ehrenurkunde, whatsoever, ja, Studienabschluss bekommen, auch wenn die Leistung vielleicht nicht wirklich dem entsprochen hat. Und jetzt stehst du als Führungskraft da und die Eltern haben vielleicht das Kind jeden Tag auf den Podest gestellt. Stehst du als Führungskraft da und sollst ehrliches Feedback geben. Natürlich ist es dann verlockend zu sagen, ich lobe jetzt einfach alle und alle sind glücklich. Ja. Aber du machst ja dann weiter in diesem komischen Spiel und du entwertest deine Aussagen. Du inflationierst quasi, ja. Also es ist nichts mehr wert. Also keine gute Idee.
Wie gebe ich dann richtiges Feedback?
Ja.
Also ich habe tatsächlich auch noch gelernt, du startest mit was Positivem.
Ja, Sandwich.
Und dann Sandwich, genau. Mhm. Und dann haust du aber schon das Ehrliche auch raus. Also, so, hab mich damit ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht gefühlt
bisher. Ja, also ich denke, wahnsinnig wichtig ist eine wertschätzende, positive menschliche Beziehung. Das ist die Grundlage. Ja, das ist Sympathie, Vertrauen, Wertschätzung. So. Natürlich gibst du Feedback sachlich. Du kannst auch mit echten, positiven Sachen anfangen. Und du kannst das ja auch gezielt sagen, ich will jetzt mit dem Positiven anfangen, ja, lass uns optimistisch sein. Und ich glaube, beim Feedback ist genau das Wichtige, was ich vorher gesagt habe. Du fokussierst darauf, was die Person selbst durch ihr Verhalten dazu beigetragen hat und was sie ändern kann, weil das ist das Growth Mindset. Das heißt, ein Feedback, wenn du sagst, Ergebnisse sind nicht gut, weil und das sind die Verhaltensweisen, die dazu geführt haben und so kannst du es ändern, dann hat die Person ja sofort ein Instrument an der Hand, was sie ändern kann. Sie lernt maximal daraus und sie wird auch motiviert sein. Wenn du Feedback aber gibst in einer Art, dass eine Person merkt, du glaubst nicht an sie, es sind Dinge, die sie nicht kontrollieren kann, sie ist halt, weiß nicht, zu dumm oder whatsoever, ja, zu unfähig, das wäre eben schlecht. Also insofern, gutes Feedback ist aus meiner Sicht nicht die Frage nur, wie viel positiv oder negativ. Natürlich wird in Deutschland zu wenig gelobt. Ich denke, da sind wir uns einig und damit verzichtest du auf ein wichtiges Führungsinstrument. Man weiß, dass sinnvoll eingesetztes Lob, beschreibendes Lob, ungefähr 20% mehr Performance bringt. Also wärst du dumm, wenn du als Führungskraft nicht lobst. Ja. Wesentlich, sowohl bei Lob als auch bei kritischer Rückmeldung, ist der Fokus auf Dinge, die die Person selbst kontrollieren kann, auf ihr Verhalten. Und das macht für mich gutes Feedback aus. Das heißt, es gibt Daten, die zeigen, dass zu wenig überhaupt Feedback gegeben wird. Das ist schon mal das erste Problem. Dann wird speziell in Deutschland zu wenig gelobt. Das ist auch ein Problem. Und vielleicht drittens, wenn dann Feedback gegeben wird, es sollte mehr Feedback gegeben werden, es sollte auch mehr gelobt werden. Und es sollte vor allem auf Dinge fokussiert werden, die Menschen kontrollieren können, also Verhalten, das sie ändern können.
Nun haben wir ja eine Volkskrankheit, glaube ich. Glaube ich nicht, das wird mittlerweile durch die Medien gegeben. Wir haben ja alle ein Burnout, also nicht alle. Wir haben das ja als ein großes Thema. Fakt ist ja tatsächlich, dass die Krankschreibung aufgrund von psychischen Belastungen massiv steigen. Liegt das an dem System? Liegt das an uns? Was denkst du,
ist das? Ja, ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, dass der tatsächliche Druck nicht da ist, von dem alle reden, in der Realität. Aber es ist ja immer eine Frage, wie du subjektiv was wahrnimmst. So, wenn wir jetzt in einer Gesellschaft sind, in der Kinder nicht mehr gefordert werden, ja, das nenne ich, oder nicht mehr so gefordert, wie sie vielleicht in anderen Ländern gefordert werden. Ich bin privat und beruflich viel in China. Du kannst ja nicht vergleichen, was ein chinesisches Schulkind für einen Workload hat. In Deutschland bei uns sagt man ja, wie schlimm und der Stress. So, das heißt, wir sind in einer Gesellschaft, die sich halt angewohnt hat, sich nicht mehr besonders zu fordern. Und das andere ist, dass, da sind wir auch im Bereich positive Psychologie, die allermeisten Menschen haben überhaupt keine Ahnung, wie man systematisch Resilienz aufbaut, wie man systematisch an Optimismus arbeitet, wie man selbsterfüllende Prophezeiungen einsetzt, wie man gute Gewohnheiten aufbaut und schlechte ablegt. Sie haben keine Ahnung, wie man an Glück arbeitet. Und das führt natürlich dazu, dass unsere Gesellschaft wenig resilient ist. Also stell dir mal vor, wenn eben die Mehrzahl der Menschen Übergewicht hat, sich nicht um ihren Körper kümmert. Das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Alleine Bewegung ist so wichtig für psychische Gesundheit, für Glück gegen Depression. Also mehr als die Hälfte hat Übergewicht. Das heißt, viele machen eben keinen Sport, keine Bewegung. Viele ernähren sich nicht vernünftig. Das ist wahnsinnig viel. Viele denken dann, ja, Glück, das ist ja ganz schwer und High-End. Nein, es hat zu tun mit guten Schlafgewohnheiten. Es hat zu tun mit guter Ernährung. Es hat zu tun tatsächlich auch mit Bewegung und Sport viel. Und das sind oft sehr einfache Sachen. Und wenn diese Sachen in der Gesellschaft abnehmen und Menschen auch nicht mehr gefordert sind, man geht ja auch in die Sauna, um den Körper zu fordern. Ja, also wenn du einen Hund hast, kannst du ihn ja auch nicht nur in der Wohnung lassen. Viele Menschen behandeln sich halt wie einen Hund, den du einfach nur in der Wohnung lässt. Ja, und fordern den nicht und gehen nie Gassi oder lassen den nicht mal laufen. Und das fängt aus meiner Sicht bei den Kindern an. Und dann ist es kein Wunder. Ja, wir haben besorgniserregendste Zahlen zu psychischen Erkrankungen. Es ist so, das kostet viele Milliarden jedes Jahr und das sind ja nur die direkten Kosten. Du hast unfassbare indirekte Kosten. Und das ist genau der Punkt, warum ich meine, dass wir, ich glaube, es hat eben sehr viel mit Psychologie zu tun, mit guten Gewohnheiten zum Beispiel, ja, mit Fokus. Wir haben eine Gesellschaft, in der Dinge normal geworden sind, die nicht unser Standard sein sollten. Es ist eben normal geworden, Übergewicht zu haben, es ist normal geworden, finanziell abhängig zu sein, es ist normal geworden, dass du Angst vor der Zukunft hast, es ist normal geworden, dass 30% von sich selbst sagen, ja, ich bin psychisch krank, aber ich tue nichts dagegen, es ist normal geworden, dass jedes vierte Kind nach der Grundschule nicht lesen und schreiben kann. Okay, da ist eben meine Meinung, es sollte nicht normal sein und es hat mit der, ich nenne es mal psychologischen Plattform zu tun, die wir unseren Menschen, vor allem den Kindern mitgeben.
Dann wäre eine große Frage tatsächlich noch, die uns ja mehr oder weniger zusammengeführt hat, weil die Empfehlung von dem Patrick Lorner war ja, wir sollen die Frage dir stellen, nämlich vor dem Hintergrund, dass die KI uns ja alle ersetzen und wir sowieso nichts mehr zu tun haben. Was macht das mit unserer Psyche?
Also da habe ich mit ihm tatsächlich auch schon diskutiert. In dem Fall bin ich tatsächlich nicht so optimistisch, einfach aus Erfahrungen. Das heißt, nehmen wir andere Entwicklungen, zum Beispiel ein Computer, ein Smartphone. So, für manche Menschen ist das Smartphone, der Computer, ein digitaler Assistent, der sie effektiver macht, der sie erfolgreicher macht. Für viele, viele, viele andere Menschen ist es ein digitales Opiat. Und die KI birgt aus meiner Sicht das große Risiko. Gibt es mittlerweile auch schon Daten dazu. Es könnte so sein. Stell dir vor, du setzt einen gesunden Menschen in einen Rollstuhl, ja, und der läuft nicht mehr für 6 Monate oder ein Jahr. Der kann nachher nicht mehr laufen. Und die KI birgt aus meiner Sicht das große Risiko, dass sie von vielen, also Faulheit ist einfach ein sehr wesentliches Motiv und in uns allen drin und auch in Tieren. Ja, es war in der Evolution eben von Vorteil, Energie nicht, Kalorien nicht zu verbrennen ohne Grund. Und unser Gehirn ist eben auch ziemlich faul. Es ist das Organ, was relativ viel Energie verbraucht, also im Verhältnis zum Gewicht sogar die meiste Energie vom Körper absaugt. Unser Gehirn ist ziemlich faul. Wenn du jetzt durch künstliche Intelligenz alles einfach machst, ja, du musst dir keinen Brief mehr überlegen, du musst dir keine E-Mail mehr überlegen, du musst nicht mehr überlegen, wie du eine Präsentation aufbaust. Das ist ein Rollstuhl. Und für viele Menschen, das ist meine Prognose, ich kann mir jetzt jeder vorwerfen, ich bin der Pessimist, aber es ist einfach, ich bin auch Wissenschaftler, ja. Meine Prognose ist, sehr viele Menschen werden die KI als eine Art Rollstuhl benutzen, den sie als gesunder Mensch nicht bräuchten. Sie werden also aufhören, ihr Gehirn zu trainieren in großem Umfang. Und es wird, nennen wir es im weitesten, tatsächlich vielleicht eine Tendenz der Verblödung, die es eh schon gibt, dadurch, dass auch das Schulsystem Kinder nicht mehr fordert, dass du nichts mehr liefern musst, auch mental. Es wird auf die meisten Menschen, eben auf die große Masse, wird es keinen guten Einfluss haben. Es wird für ein paar wenige, wie es immer ist, ja, für ein paar wenige ist das Smartphone digitaler Assistent, der sie sehr effektiv macht, oder ihr Computer. Für viele ist es eben leider so, ich habe vorher die Zahlen gesagt, über 5 Stunden deutscher Durchschnitt am Tag Videostreaming, Fernsehen, Computergames. Und für viele wird es aus meiner Sicht, ich diskutiere da mit Patrick tatsächlich auch drüber, der sieht es auch nicht so natürlich pessimistisch als KI-Prof, also als ich als Psychologe, und da sind wir eben bei der Schnittstelle. Ich sehe es als großes Risiko, dass es eine Art digitaler Rollstuhl ist. Du sitzt im Rollstuhl, wo du gesund bist, und irgendwann kannst du nicht mehr laufen. Wir haben jetzt schon Studenten, die können keine E-Mail schreiben. Ja, die, das ist brachial, was du da kriegst, trotz KI. Aber sagst, setz wenigstens die KI ein, ja. Und wir laufen auf eine Zukunft zu, in der Menschen nicht mehr selbst eine Präsentation erstellen können, einen Brief schreiben, eine Bewerbung schreiben. Das werden die alles nicht mehr können, weil es eben bequemer und einfacher ist. Und das Bequeme und Einfache, das setzt sich eben durch. Und insofern, das wird dann auch für das ganze Thema auch mentale Gesundheit, psychische Gesundheit auch nicht so toll. Ich meine, wenn du jetzt KI nimmst, wie sie mit dir redet, mit so einer echten Stimme schon, ja, also die sagt, du sagst, ja, ich hätte gerne eine tiefere Stimme, hast du eine tiefere Stimme, ich hätte deine Stimme gerne lebendiger. Und die hat immer Zeit für dich, sie ist empathisch. So, das wird auch, glaube ich, früher oder später, du brauchst keinen Freund oder keine Freundinnen mehr. Es wird auch die Vereinsamung weiter fortschreiten lassen, ist meine Prognose. Also das sind Dinge, das sind Herausforderungen gesellschaftliche, die wir uns noch gar nicht vorstellen können, glaube ich, die da kommen, auch psychologisch. Und das macht das ganze Thema positive Psychologie umso wichtiger. By the way, weil ihr vorher gesagt habt, psychische Erkrankung ist auch spannend. Ich war kürzlich in einer psychiatrischen Klinik eingeladen, weil sich deren Leiter sehr für positive Psychologie interessiert. Weil natürlich ist es ein Punkt, wenn du Menschen hast, die optimistisch sind, die resilient sind, die gute Gewohnheiten haben, dann ist es ja eine wahnsinnig wichtige Prävention auch vor psychischen Erkrankungen. Und zweitens, wenn eine psychische Erkrankung da ist, du kannst natürlich direkt versuchen zu intervenieren mit Verhaltenstherapie und ähnlichen Sachen. Aber du kannst natürlich flankierend versuchen, dass Menschen optimistischer sind, dass sie etwas entwickeln, was Selbstwirksamkeit heißt, also dass sie glauben, dass sie selbst ihr Schicksal in der Hand haben, dass sie ein Growth Mindset haben. Ich habe ja Psychologie studiert. Viele meiner Studienkollegen, Bekannten im Umfeld sind Psychotherapeuten. Und da höre ich von denen eben auch, dass die wichtigste Voraussetzung, dass überhaupt eine Psychotherapie gelingt, ist erstmal, dass vielleicht auch die Patienten daran glauben, dass sie was verändern können. Ne? Also insofern, du hast sehr starke Verknüpfungen auch zu diesem Thema, selbst wenn wir in den Bereich der klinischen Psychologie gehen.
Was kann ich da, jetzt komme ich wieder mal zu Leadership zurück, was kann ich als Führungskraft damit tun, damit das auf mein, ich sag mal, mein Mikrokosmos keine so starke Auswirkung hat oder eher eine positive Auswirkung hat?
Also ich denke, jede Führungskraft, ich knüpfe da an, was ich vorher gesagt habe, sie sollte bei sich selbst erstmal ansetzen, gute Führung beginnt bei dir selbst. Wenn du dich selbst gut führen kannst, dann ist es schon mal, das heißt nicht unbedingt, dass du andere dann gut führen kannst, aber es ist eine wichtige Voraussetzung. Wenn du dich selbst nicht führen kannst, ja, dann wirst du auch andere nicht gut führen. Und Führungskräfte sollten aus meiner Sicht auch Unternehmen einen viel stärkeren Fokus auf so Themen lenken wie Optimismus, wie gute Gewohnheiten, wie Resilienz, weil es sich direkt auszahlt. Alleine ja natürlich für Fehlzeiten, aber auch für Motivation, für das ganze Thema Lernen und Entwicklung im Team, für den Umgang mit Herausforderungen, für das Nutzen von Chancen. Stell dir einfach mal diesen Negativity Bias vor. In vielen Unternehmen dreht sich's, genauso wie in der deutschen Politik, es dreht sich nur darum, hier ist ein Problem, hier ist ein Problem, hier ist ein Problem. Also man bekämpft Schlechtes. Man bekämpft Risiken. Man ignoriert aber dann häufig eben die Chancen. Ja, das Gute. Man nutzt die Chancen nicht, man übersieht sie vor lauter Bekämpfen von negativen Sachen. Und das ist auch ein großes Risiko bei der Führung. Insofern, ich glaube, als Führungskraft, ich werde auch öfter mal eingeladen von der Führungskraft, die da Impulse setzen möchte, die interessieren sich einige jedenfalls sehr für solche Themen. Und auch in bestimmten Anwendungsbereichen, ich war jetzt öfter bei Banken eingeladen, vor allem im Bereich Investment, ist es natürlich so, wenn du einen gesunden Umgang mit Optimismus, Pessimismus hast, dann bist du im Investment stark. Ja, wenn du zu pessimistisch bist, hast du ein Problem. Wenn du zu optimistisch bist, hast du ein Problem. Also insofern, da gibt's schon vereinzelt bereits ein Interesse. Ich glaube aber, dass es so in der breiten Masse der Unternehmen und der Führungskräfte noch nicht da ist, wie wichtig eben solche Themen sind und wie wesentlich auch schon die Erkenntnisse sind zum Thema gute Gewohnheiten aufbauen und schlechte ablegen oder zum Thema Optimismus oder zum Thema Fokus und Konzentration. Nehmen wir da auch mal eine Zahl. Mittlerweile sagt man, alle 4 bis 6 Minuten wird ein Arbeitnehmer bei der Arbeit unterbrochen. Viele Unterbrechungen von innen, von sich selbst, das Smartphone. Es vernichtet ungefähr 25% der Arbeitszeit direkt, aber beeinflusst natürlich auch noch die andere Zeit, weil du immer wieder refokussieren musst. Das heißt, in sehr, sehr vielen Bereichen sehe ich großes ungenutztes Potenzial. Auch wenn man jetzt das betriebliche Gesundheitsmanagement nimmt, das geht aus meiner Sicht immer noch sehr stark auf Physiologie und zu wenig auf Psychologie. und häufig eben auch zu viel mit einer problemzentrierten Perspektive, ja, Rückenleiden oder irgendwas. Ich glaube, wir sollten vielmehr auch in Richtung chancenorientiert da gehen. Das heißt, wenn deine Mitarbeiter optimistischer sind, auch wenn sie nicht krank sind oder krank werden, dann wirst du es merken. Wenn sie fokussierter sind, wissen, wie sie konzentrierter sind, wenn sie glücklicher sind, ne? Wenn sie wissen, wie man Disziplin aufbaut systematisch. Das wird nicht jeder machen, aber es werden einige machen und zumindest weiß man es mal. Dann profitierst du als Unternehmen davon.
Nun haben wir ja im Rahmen in der Entwicklungspsychologie haben wir die Situation, giftiges Tier, musste man darauf reagieren, das ist eine Gefahr gewesen. Oder sagen wir mal, Keim mit der Keule, den wir besser beachtet hätten, bevor er sie einsetzt. Aktuell haben wir solche Situationen ja nicht mit der Rheinkeule, aber es gibt so Keulen, die geschwungen werden im internationalen Kontext. Es gibt Unternehmen, wo vielleicht nicht die Keule, aber der Hammer ganz schön kreist. Erst die Frage, wie gehen wir denn mit dieser realen Angst um, die man jetzt nicht irgendwie einfach weg manifestieren kann an der Stelle?
Also ich denke, da kommt das Thema Resilienz ins Spiel, die auch abgenommen hat in unserer Gesellschaft. Und beim Thema Resilienz ist eben sehr wichtig, dass ein Unternehmen das Gefühl hat, auch wie mit diesem Growth Mindset, sein Schicksal zentral in der eigenen Hand zu haben. Und wenn jetzt Dinge kommen außen, das ist ja auch in einem privaten Leben so, du hast vielleicht mal eine schlimme gesundheitliche Diagnose, es passiert was mit deiner Ehe, du hast finanzielle Issues, du bist vielleicht irgendwo rechtlich unter Druck. Also es kann ja alles Mögliche passieren. Und da ist das Thema Resilienz wahnsinnig wichtig. Also wie gehst du um? Wie flexibel bist du mental? Das hat auch mit so Sachen, dass ich wie Offenheit für Veränderungen zu tun. Es hat damit zu tun, wie emotional stabil Menschen sind, wie gut sie mit Druck umgehen können. Es hat damit zu tun auch, wie handlungsfähig und kompetent du bist. Und insofern, es hat auch damit zu tun, hat das Unternehmen auch real Vorsorge getroffen, war man sich nicht zu schade oder zu bequem, auch sich so aufzustellen, dass man für bestimmte Eventualitäten gewappnet ist. Und wenn dann diese Situation kommt, klar, dann ist die Führungskraft wieder gefragt, wenn du selbst Ruhe ausstrahlst, wenn du selbst ein Konzept hast, eine Vision, dann kannst du auch sehr, sehr schwierige Situationen überstehen. Ich empfehle jedem Unternehmer, sich mal zu beschäftigen, mit Sir Ernest Shackleton hieß der. Der hat die erste Landüberquerung der Antarktis versucht mit seinem Forschungsschiff, das hieß Endurance. Und das ist entsetzlich gescheitert. Die waren im Eis gefangen, das Schiff ist zerquetscht worden, ist untergegangen. Und er hat seine Männer da rausgehauen aus einer brutalen Situation. Die haben das geschafft, ist kein einziger gestorben, haben sich da über Monate rausgekämpft, sind tausende Meilen gerudert, also es ist unbeschreiblich. Das sollte sich jeder mal, findet man wahrscheinlich auch im Netz, eine ganz gute Beschreibung, eine wahre Begebenheit, sollte man sich mal anschauen. Und ich habe es auch als ein Case in meinem Buch aufgearbeitet für Optimismus und den Einsatz von Optimismus. Der hat seinen Menschen Hoffnung gegeben. Er hatte immer eine Vision, eine neue. Das Schiff war untergegangen. Und er hat dann gesagt, es gibt da so eine Insel, da wurde ein Notfalldepot eingerichtet und dann haben die versucht, sich dahin zu kämpfen. Und dann haben sie diese Insel nicht erreicht, aber die sind dann auf einer anderen gestrandet, da gab es aber nichts. Ja, und dann hat er gemeint, es gibt eine Walfangstation, da müssen wir aber 1000 Meilen, waren es glaube ich, oder Kilometer rudern, völlig krasse Aktion. Hat sich die drei härtesten ausgesucht und ist mit denen noch in ein Boot und gesagt, ich hole euch hier ab. Und der hat immer wieder neue Hoffnungen geweckt. Und das heißt, in Krisensituationen in einem Unternehmen, wenn die Hoffnung stirbt, man sagt ja oft, die Hoffnung stirbt zuletzt, und das Gegenteil ist der Fall. Also wenn die Hoffnung stirbt, dann stirbt auch dein Unternehmen und die guten Leute hauen ab. Und insofern, das Thema Optimismus ist für mich ein ganz, ganz zentraler Resilienzfaktor. Egal, was deinem Unternehmen passiert, du brauchst ein Konzept. Und auch wenn es vielleicht nicht einmal so wahrscheinlich ist, also du brauchst ein Konzept, an das Menschen glauben. Es braucht diese Hoffnung, diesen Optimismus, damit sie bereit sind, da zu kämpfen. Und dieser Case, sich mal durchzulesen, das ist sicher eine krassere Situation gewesen, als in den meisten Unternehmen passieren kann. Das ist aus meiner Sicht auch eine ganz gute Inspiration.
Florian, jetzt hatten wir das große Glück, dass der Patrick dich als Gesprächspartner empfohlen hat. Das hat wunderbar funktioniert. Und weil es so gut funktioniert hat, hast du auch eine Empfehlung für uns, mit wem wir als nächstes mal sprechen können?
Ja, es gibt eine Raffaella Kraus, die ist Professorin an der Bundeswehr-Universität, die finde ich sehr interessant. Die macht wahnsinnig viel im Bereich Entrepreneurship, hat da auch, sind wahrscheinlich hunderte Millionen an Forschungsmitteln herangezogen, Dinge aufzubauen dort. War da lange Vizepräsidentin. Und ich glaube, die ist eine Betriebswirtin, die sich aber auch sehr für Personal-Mitarbeiter-Themen interessiert, natürlich selber sehr viel Führungserfahrung auch hat über diesen Kontext. Die kann ich mir vorstellen, dass sie einfach jemand ist, der sehr interessante Einblicke in dieses ganze vielleicht auch Unternehmertum, kreativ, innovativ, Innovation bietet.
Ja, versuchen wir einzuladen. Klingt sehr spannend, klingt sehr interessant. Florian, kein Sandwich, einfach nur positiv. Es war ein großartiges Gespräch. Ich habe viel mitgenommen. Der KI-Rollstuhl, der hat sich eingebrannt.
Ja.
Ja, ist ein sehr, sehr gutes Bild. Vielen Dank.
Es ist ein Bild.
Dafür hat sehr viel Spaß
gemacht. Und ich befürchte, wir werden das so sehen. Ja, wir sehen es ja jetzt schon. Ich bin da ein bisschen näher dran an Studenten, was da kommt und was die nicht mehr können. Das wird dann vielleicht so sein, das hört sich jetzt hart an, aber dass jemand nach 13 Schuljahren und vielleicht sogar Bachelor und Master nicht in der Lage ist, selber eine Hausarbeit zu schreiben mehr. Das kann gut kommen.
Lieber Florian, was auf jeden Fall gut kommt, ist, dich als Gast hier in unserer Runde zu haben. Es war diesmal eine etwas längere Episode, aber eine sehr inhaltsstarke Episode. Ich denke, das werden unsere Hörerinnen und Hörer genauso sehen. Worüber wir uns sehr freuen würden, ist, wenn ihr uns eine Bewertung auf Spotify, Amazon Music oder Apple Podcast hinterlasst, uns gerne Feedback gebt, gerne Gästevorschläge macht und wir uns dann in der nächsten Episode wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.